Wenn du in Zürich unterwegs bist, hast du sicher schon diese Werbung hier gesehen. Auge lasere zum Freundschaftspreis. Oder auch die nächste. Leben ohne Brille. Dank der Laserbehandlung von UC Zürich. Und ich schlage vor, wir machen mal den Test. Ich zeige euch gleich, also noch nicht jetzt, aber gleich, da ist es schon. Genau, wer dieses Bild klar sieht, der braucht auf keinen Fall eine Laserbehandlung. Und wer das Folgende verschwommen sieht, der sollte mal vielleicht darüber nachdenken, ob da irgendwas zu unternehmen ist. Vielleicht reicht es auch nur mit einer Brille. Also es gibt einen Unterschied, oder? Wir können nochmal das Vorige einblenden. Genau, das ist, man kann kaum hingucken, oder? Irgendwie passt was nicht. Hingegen das Nächste, genau, hier ist es für die meisten vermutlich einigermaßen scharf. Jetzt war das bei mir so, ich hatte... Weil ich geschielt habe früher, glaube ich, mit 2 Jahren oder so eine Operation am Auge und hatte seitdem eine Brille. Also seit ganz, ganz klein hatte ich eine Brille und irgendwann war es nicht mehr so nötig und ich konnte gut lesen, durfte Auto fahren und alles Mögliche, alles machen ohne Brille. Und das ging über Jahre, ging das ziemlich gut, bis ich irgendwann gemerkt habe, oh, das wird schlechter und der Arm ist nicht mehr lang genug. Und so, und der Höhepunkt war dann, als ich gemerkt habe, jetzt muss wirklich was passieren, dass ich irgendwann mal in einem Gemeindeanlass, habe ich einen Psalm vorgelesen und kam so ins Stottern oder ins Stocken und eine Seniorin musste für mich fertig lesen, weil ich es nicht mehr irgendwie hingekriegt habe. Und dann war klar, okay, die Brille muss wieder her und seitdem klappt das mit dem Lesen auch wieder ganz alleine. Der Augenöffner heißt unser Thema heute. Und das Neue Testament, zweite Teil der Bibel, berichtet von zahlreichen Heilungen, von zahlreichen Wundern, die Jesus getan hat. Unter anderem eben hat er Blinde sehend gemacht. Er hat als Augenöffner für Blinde fungiert. Und genau das ging es in dem Musical diese Woche, in der Geschichte von Bartimäus, was die Kinder eingeübt und besungen haben und vertieft haben in Kleingruppen, wo es darum ging, Jesus hat tatsächlich diesem blinden Mann Bartimäus die Augen geöffnet, sodass er wieder sehen konnte. Jetzt heute schauen wir uns eine andere von den blinden Heilungen durch Jesus an. Und ich meine, jede Heilung an sich ist speziell und außergewöhnlich, ein Wunder. Aber diese, die ist noch ein bisschen spezieller. Wir werden gleich sehen, warum. Jesus ist also einmal mehr mit seinen Jüngern unterwegs. Und dann passiert Folgendes. Markus berichtet das in seinem Bericht über das Leben von Jesus, Markus, Evangelium, Kapitel 8, Abvers 22. Sie, also Jesus und die Jünger, sie kamen nach Bethsaida. Dort brachte man einen Blinden zu Jesus und bat ihn, den Mann anzurühren. Jesus nahm den Blinden bei der Hand und führte ihn aus dem Ort hinaus. Er benetzte ihm die Augen mit Speichel, legte ihm die Hände auf und fragte ihn, siehst du etwas? Der Mann blickte auf und erwiderte, ich sehe Menschen, sie gehen umher, aber sie sehen aus wie Bäume. Da legte Jesus ihm noch einmal die Hände auf die Augen. Nun konnte er deutlich sehen. Er war geheilt und konnte alles klar erkennen. Geh nicht in den Ort zu den Leuten, sagte Jesus, und schickte ihn nach Hause. Das sind Gottes Worte für uns für heute. Es ist schon speziell, warum diese Heilung in 2 Stufen? Das klappt irgendwie bei Jesus sonst doch besser. Anscheinend hat er es hier mit einer hartnäckigen Blindheit zu tun. Oder schauen wir es genauer an. Verse 22 bis 24, wir sehen hier, dass Jesus eben nach Bethsaida kommt, dass dieser Ort hier im Norden Israels am See Genezareth gelegen, wo er mehrfach war. Und dort trifft er jetzt erneut ein, mit seinen Jüngern begleitet. Und man hatte dort eben schon einiges von diesem Jesus mitbekommen und gehört. Und darum, wie so häufig, bringen Menschen noch andere zu Jesus und Kranke und eben auch Blinde jetzt zu Jesus, wie diesen einen Mann. Und sie warten gespannt, was passiert. Blinde waren damals, also schon immer natürlich haben es blinde Menschen sehr schwierig, aber damals noch viel schwieriger als heute. Sie waren eigentlich per se arm und mussten meistens betteln. Und dieser Mann wird zu Jesus gebracht und Jesus steht dort, Jesus soll ihn, im Vers 22, Jesus soll den Mann anrühren. Das heißt, er soll ihn heilen. Er soll nicht nur ihm auf die Schultern klopfen, ihm Mut machen und ein paar Schwingungen weitergeben. Nein, Jesus soll diesen Mann berühren und gesund machen, heilen, dass er wieder sehen kann. Das ist die Erwartung. Und ich frage mich, wenn das hier so steht, in diesem ersten Vers, dieser Blinde wird zu Jesus gebracht mit der Überzeugung, Jesus kann alles. Jesus ist die beste Adresse für diesen Blinden. Und ich frage mich, wen bringen wir zu Jesus? Wo sind wir überzeugt, diese oder jene Person, die braucht Jesus? Auch wenn sie es vielleicht gar nicht vermutet oder nicht will. Wen bringst du zu Jesus, damit Jesus ihn oder sie berührt, anspricht, heilt, rettet? Für wen betest du, dass Jesus da eine Begegnung herbeiführt? Dass Jesus bei ihm oder bei ihr vorbeikommt? Oder du ein Baustein sein kannst, dabei jemanden zu Jesus zu bringen? Vielleicht wortwörtlich, zu Jesus zu bringen. Jetzt nimmt sich Jesus dieses Mannes an, weil er alle, und wie wir diese Woche auch gesehen und gesungen haben, besonders der Schwachen annimmt. Weil er besonders diese im Fokus hat. Und schon im Alten Testament, im Gesetz des Mose, war das geregelt, dass blinde Menschen besonders geschützt werden. Drum, ich glaube, man kann, wenn man das vergleicht, wie Menschen miteinander umgegangen sind, schon in der Antike, dann ist das außergewöhnlich, wie die Bibel schon Schwache schützt, die sonst häufig ausgestoßen waren und einfach nicht beachtet wurden oder eben irgendwie, vielleicht, wenn überhaupt toleriert, aber dann doch ausgestoßen waren. Und Gott sagt, 3. Mose 19, sagt nichts Böses über einen Tauben, der es ja nicht hören kann, und legt einem Blinden kein Hindernis in den Weg. Begegnet mir, eurem Gott, mit Ehrfurcht, denn ich bin der Herr. Gott schützt die Schwachen. Gott steht auf der Seite der Schwachen, eindeutig. Und Jesus, der Sohn Gottes, verkörpert genau das. Er kümmert sich um die Schwachen, um diesen Blinden. Er fordert an anderer Stelle dazu auf, Nächstenliebe zu üben, aber nicht nur denen, die einem freundschaftlich am nächsten sind, sondern allen Menschen, die einem begegnen können. Eben explizit sagt er auch Blinden gegenüber. Also kümmert er sich um diesen Mann. Aber Jesus tut das auf spezielle Art und Weise. Er ist kein Showman und sagt, Leute, schaut mal her, ich kümmere mich um diesen armen Ausgestoßenen, das solltet ihr auch tun. Nein, es steht dort, er nimmt ihn und begleitet ihn vor das Dorf. Er sucht nicht die große Menge, er zieht keine Heilungsveranstaltung auf. Er geht dorthin, wo es ruhiger ist, vor das Dorf. Und jetzt kommt das für uns doch ziemlich schräge. Jesus streicht seine Spucke auf die Augen des Mannes. Wenn wir das heute so lesen, ich meine, wir bringen Kindern bei, andere werden nicht angespuckt und so, ja, das bringen wir Kindern bei. Zum Teil auch unter der Woche war das mal Thema. Im Chor dann besonders, besondere Möglichkeiten bieten sich da. Drum klingt es für uns so speziell, dass Jesus seine Spucke nimmt und diesem blinden Mann auf die Augen streicht. Aber damals war das anders. Damals war das nicht unbedingt eklig. Das war bei den Juden als auch bei den Römern damals bekannt oder mindestens so wusste man davon, meinte man, dass Speichel oder Spucke als Heilmittel gilt. Es gibt Quellen, wo man das nachlesen kann, zum Beispiel, dass die Spucke besondere Wirkung hat, wenn man noch nichts gegessen hat. Also wenn ein nüchterner, Rabbi vielleicht sogar seine Spucke verwendet, dann ist das hilfreicher, als wenn er schon was gegessen hat. Ja, weiß ja auch nicht, wie das genau zustande kommt, aber da gibt es Quellen, die das berichten. Der römische Historiker Tacitus, der schreibt so im ersten Jahrhundert nach Christus, dass der Kaiser Vespasian einen Blinden durch seine Spucke geheilt hat. Ob das wirklich so war, weiß ich nicht. Aber es war damals jetzt nicht so völlig aus der Luft gegriffen, wenn Leute gedacht haben, was macht denn dieser da? Jesus tut das, was damals irgendwo bekannt war, aber bei ihm ist es effektiv. Jetzt das Zweite, was Jesus tut, ist, er legt dem Blinden die Hände auf. Das heißt, er betet für ihn. Aber es klappt nicht so richtig mit der Heilung. Und schon die Frage von Jesus ist ja ungewöhnlich, dass Jesus sagt, siehst du etwas? Und das macht Jesus sonst nie. Sonst bei anderen Heilungen, eben, das klingt ja hier, als wäre Jesus sich gar nicht so sicher, ob das funktioniert hat. Und tatsächlich, der Mann sieht nur verschwommen. Er sagt, ich sehe Menschen, aber sie sehen aus wie Bäume. Klammer auf, das spricht dafür, dass der Blinde früher mal sehen konnte. Er weiß, wie Bäume aussehen. Wenn er jetzt hier sagt, ich sehe verschwommen und Menschen sehen aus wie Bäume, dann spricht das dafür, er war mal sehend und wurde durch irgendeinen Umstand blind. Jetzt, wenn man die anderen Wunder von Jesus anschaut, dann sieht man, die Erfolgsquote ist dort bei 100%. Oder jemand, der gelähmt war, der konnte dann nicht so mit Mühe und Not, hat irgendwie gesagt, ja, ich glaube, es ist minimal besser geworden. Nein, der konnte gehen. Andere Blinde, von denen berichtet wird, die konnten sehen. Besessene wurden befreit. Der Sturm wurde gestillt von jetzt auf gleich, weil Jesus ein Wort sprach, war der See ruhig und die Wellen haben sich beruhigt, sofort. Warum klappt das hier nicht? Was soll das? War die Blindheit so stark? Musste Jesus vielleicht die Methode wechseln? Er hat vorher in Bethsaida schon zahlreiche Wunder getan und das belegt, dass er das kann. Warum klappt das hier nicht? Es ist wie bei so einem Dosenöffner, da klappt das manchmal auch nicht auf Anhieb. Oder manchmal, wenn man das Gerät nicht kennt, weiß man nicht, muss ich jetzt von oben, von der Seite, von unten, von unten wahrscheinlich nicht. Aber wie funktioniert das genau, oder? Hat schon jemand mal auf Anhieb eine Dose nicht aufgebracht? Viele wahrscheinlich, ja? Genau. Ist das bei Jesus auch so, dass er irgendwie dann doch nicht klarkommt und sich eine Zweitmeinung einholen muss? Woran liegt das hier? Nein, Jesus ist nicht überfordert, sondern der Grund für diese Heilung in zwei Stufen ist ein anderer. Er möchte seinen Jüngern damit etwas zeigen. Er hält ihnen den Spiegel vor. Er möchte ihnen zeigen, ihr seid eigentlich die, die nicht klar sehen. Ihr habt es nötig, dass ihr immer klarer seht und dass ich euer Augenöffner bin. So wie der Blinde blind ist und nicht sehen kann, so seid ihr auch immer wieder blind oder auf einem Ohr taub für das, was ich euch sagen möchte. Sie machen ganz, ganz langsam nur Fortschritte darin. Und ihr Unglaube wird immer wieder deutlich in dem, was in ihrem Unterwegssein mit Jesus da geschildert wird. Und sie sind den Gegnern von Jesus, die bewusst sagen, ich glaube nicht und ich lehne Jesus ab, denen sind sie manchmal ziemlich nahe. Weil ihr Herz auch immer wieder hart ist und sich doch nicht ganz auf Jesus einlassen. Der große Unterschied ist natürlich, die Jünger suchen die Nähe von Jesus und haben darum viel größere Chancen, dass Jesus ihnen auch die Augen aufmacht, als den Gegnern von Jesus, die bewusst auf Distanz bleiben. Jetzt, wie komme ich darauf, dass Jesus das für die Jünger so macht, in zwei Stufen? Wenn man die Verse vorher liest, Markus 8, dann spricht das dafür, dass das wirklich so der Fall ist. Denn dort steht davon, dass Jesus sagt und zu den Jüngern sagt, versteht ihr immer noch nichts? Begreift ihr denn gar nicht? Sind eure Herzen so verschlossen? Ihr habt doch Augen, sagt er zu ihnen, Könnt ihr nicht sehen? Begreift ihr immer noch nichts? Etwas, was wir in der Bibel durchweg immer wieder sehen, dass Menschen mehr oder weniger blind für Gott sind. Obwohl Gott sich ihnen zeigt und zu ihnen redet. Das ist auch heute noch so. Oder bei jeder Geburt, die schon ein Wunder an sich ist, wenn ein neues Geschöpf dann in den Händen liegt oder auf dem Arm liegt, dadurch spricht Gott sozusagen: Ich habe Leben geschaffen. Du siehst ein Wunder vor dir. Jede schneebedeckte Bergspitze ist ein Zeichen dafür, was Gott alles drauf hat, was er kann und wie er sich darstellt in seiner Schöpfung. Und durch jede Krise ruft Gott: So schnell können sich Dinge ändern. Vertrau nicht auf irgendetwas, vertrau auf mich. Ich bin der Fels, von dem wir gesungen haben. Und an jeder Beerdigung sagt Gott sozusagen: Auch du musst eines Tages sterben. Setz dein Vertrauen nicht auf irgendetwas. Versöhn dich mit mir. Setz dein Vertrauen allein auf mich. Ich biete dir Hoffnung an über den Tod hinaus. Jesus hat den Blinden geheilt. Er konnte schrittweise sehen. Und Jesus will seinen Jüngern damit zeigen: Ihr braucht das Gleiche, damit sie Jesus schrittweise glauben. Und wir? Wir sind überzeugt, auch wir brauchen Jesus als unseren Augenöffner, der uns immer wieder die Augen öffnet, vielleicht auch das Herz öffnet. Jeder von uns hat mal blinde Flecken für Gott. Oder jeder von uns zweifelt da und dort. Oder wir glauben auch mal nur verschwommen. Lassen wir uns von Jesus unsere Augen öffnen. Paulus schreibt im Epheserbrief, Kapitel 1, Er öffne euch die Augen des Herzens, damit ihr erkennt, was für eine Hoffnung Gott euch gegeben hat, als er euch berief, was für ein reiches und wunderbares Erbe er für die bereithält, die zu seinem heiligen Volk gehören, und mit was für einer überwältigend großen Kraft er unter uns, den Glaubenden, am Werk ist. Paulus kannte das selber und er wusste das von diesen Christen in Ephesus. Darum betet er dafür, dass Gott ihnen die Augen immer mehr aufmacht für die Größe und Liebe und Herrlichkeit von Gott. Wie schnell vergessen wir das? Wie schnell können Sorgen uns regelrecht lähmen und runterziehen? Wie schnell suchen wir unsere Bestätigung woanders als bei Gott? Vielleicht mit dem, was wir darstellen oder was andere von uns denken oder was wir geleistet haben, was wir hingekriegt haben. Wie vertrauen wir manchmal nicht auf die uneingeschränkte Macht von Jesus, der uns wirklich kennt und der uns Würde zuspricht. Und jedem anderen Menschen auch. Und er uns ehrliche Liebe gibt. Wir müssen uns nicht beweisen vor ihm, ihn beeindrucken. Er hat seine Liebe zu uns bewiesen. Er bietet uns Versöhnung an, immer wieder. Vergebung. Er will uns erneuern. Er will uns ein Leben lernen, lehren, das von Liebe geprägt ist. Und er verspricht uns eine verlässliche Hoffnung, die über das Leben hier und über den Tod hinausgeht. Und es besteht Hoffnung, weil Jesus diesen Blinden und anderen Blinden die Augen geöffnet hat und sie sehen konnten. Auch für uns besteht Hoffnung. Wenn wir manches nicht einordnen können und irgendwo verschwommen nur sehen oder uns Dinge runterziehen oder wir uns gefühlt manchmal selbst im Weg stehen. Auch für uns besteht Hoffnung. Weil wir uns auf diesen Jesus immer wieder einlassen können. Der nicht sagt, naja, jetzt solltest du es langsam mal im Griff haben, jetzt kommst du zum fünften Mal schon wegen dieser Sache zu mir. Nein, der gerne bereit ist, wenn wir ehrlich zu ihm kommen, unser Herz ihm öffnen, uns zu heilen, uns einen Durchblick zu schenken, immer mehr. Wenn wir Jesus kennen, dann sind wir aufgefordert, auch so ein Augenöffner für andere zu sein, für Freunde, dass wir für sie beten, dass wir dafür beten, dass wir Augenöffner für sie sein können. Und dass wir geduldig sind, wenn es eben länger dauert. Und wenn die Schritte scheinbar ganz, ganz klein vielleicht nur sind oder manchmal Rückschritte sind, die jemand in Bezug auf Jesus macht. Vielleicht bist du gerade selbst dabei, Jesus zu entdecken. Dann ist es großartig, wenn du da bist und wir helfen dir gerne dabei, Jesus mehr zu entdecken und weniger verschwommen, sondern klarer zu sehen. Jetzt bekommt dieser zunächst Halbblinde durch Jesus den klaren und richtigen Durchblick. Jesus legt ihm nochmal die Hände auf, betet nochmals für ihn und dann ist das Wunder komplett. Es wird hier dreimal unterstrichen. Nun konnte er deutlich sehen, er war geheilt, er konnte alles klar erkennen. Wir sind überzeugt, wenn wir das hier nachlesen können im Evangelium von Markus, dass das nicht einfach irgendeine Märchengeschichte ist, sondern tatsächlich so passiert ist, dass Jesus, der Sohn Gottes, das getan hat und das heute tun kann, Menschen und uns die Augen zu öffnen. Die Bibel berichtet davon, dass er, als der Sohn Gottes, an der Schöpfung beteiligt war, dass er unser Auge designt hat, unser Herz geschaffen hat, uns durch und durch kennt, uns verändern kann, Menschen und Situationen verändern kann. Er kennt sich aus, er kann eine Fehlfunktion korrigieren, auch ohne Laser. Außerdem, Gott hatte den Juden schon zur alttestamentlichen Zeit versprochen, dass einer kommen wird, der Messias kommen wird, der von Gott geschickte König, der Sonderbeauftragte. Und eines der Zeichen, woran man ihn erkennen wird, ist, dass er Blinde heilen wird. Und genau das tut Jesus. Jetzt im Anschluss an diese Heilung, die so außergewöhnlich ist, schickt Jesus den Geheilten direkt nach Hause. Er sollte nicht noch durchs Dorf gehen. Und dafür gibt es unterschiedliche Erklärungen, warum dieser Mann direkt nach Hause gehen soll. Die eine Erklärung heißt, alle sollen von der Heilung erfahren. Es soll ein deutliches Zeichen sein, der ehemals Blinde soll nicht zum Betteln wieder ins Dorf zurückgehen. Er muss nicht mehr betteln. Er kann jetzt selber arbeiten und anpacken. Das sollen alle mitbekommen. Er kann nach Hause gehen. Das ist die eine Erklärung. Die andere Erklärung ist, der Mann soll seine Heilung nicht an die große Glocke hängen. Jesus wollte kein UC Bethsaida eröffnen, wo Leute hinströmen und er nur dafür bekannt ist, dass er diese und jene Tricks kann. Die Menschen sollten ihm nicht wegen seiner Wunder nachlaufen. Die zweite Deutung finde ich überzeugender, weil das öfter der Fall ist, dass Jesus zu Leuten sagt, häng's nicht an die große Glocke, behalt's für dich oder sag's in deiner Familie. Aber renn damit nicht auf den Marktplatz, weil Jesus dafür nicht bekannt sein wollte, nur der Heiler zu sein, der sofort alle Wünsche erfüllt. Was eindeutig ist und klar ist, Jesus verschafft dem Blinden den Durchblick. Und wenn wir weiterlesen im Kapitel 8, dann sehen wir, dass bei den Jüngern da auch Schritte vorwärts gehen. Jesus fragt nur ein paar Verse später, für wen haltet ihr mich? Und Petrus spricht dieses Bekenntnis aus, Jesus, du bist der Messias. So stellvertretend für die anderen Jünger sagt er, Jesus, wir glauben das. Wir sind zu dem Entschluss oder zu der Überzeugung gekommen, Jesus, du bist das. Du bist der Messias, der von Gott gesandte Christus, der Retter. Also sie haben so die erste Stufe, haben sie gepackt damit, dass sie dieses Bekenntnis aussprechen und erkennen, wer Jesus ist. Sie sind nicht mehr blind, sondern sehen ihn immerhin verschwommen. Aber ihr Glaube, wie es dann weitergeht in den nächsten Versen, ist noch ziemlich wackelig. Weil wenn Jesus auf einmal davon spricht, dass eben dieser Messias, er den Weg ans Kreuz vor sich hat, um die Welt von Sünden zu befreien und für alle Menschen zu sterben. Da sagt Petrus, nein, Jesus, das kann nicht sein. Das passt nicht mit meinem Messiasbild überein. Jesus macht das bloß nicht. Wir tun alles, um das zu verhindern. Da sieht man den verschwommenen Glauben von Petrus. Und es brauchte genau das, dass Jesus eben seinen Weg konsequent weitergeht und sich ans Kreuz schlagen lässt und stirbt für die Sünden der Menschen. Und aufersteht. Und die Jünger danach nochmal klarer sehen und das einordnen können und die Verbindungen sehen. Ja genau, das ist wirklich der Messias. Und den brauchen wir. Und dann anfingen, genau diesen zu verkündigen. Auch heute ist das nötig, dass wir diese Frage klar beantworten, die Jesus stellt. Was sagst du, wer ich bin? Was sagst du, wer ich bin? Wer ist Jesus? Und es ist ein sehr großer Unterschied, ob ich sage, er war sicher ein guter Mensch, was stimmt, aber was er nicht nur allein sein wollte, oder ob ich sage, er ist mein Retter, das glaube ich. Und ich kann nicht alles verstehen und nicht alles erklären, aber das habe ich begriffen, dass ich ihn brauche und nur er meine einzige Hoffnung ist im Leben und im Sterben. Wenn du merkst, ich weiß eigentlich gar nicht so richtig, wer Jesus für mich ist, dann mach dich auf die Suche nach dem Augenöffner Jesus. Lies zum Beispiel das Markus-Evangelium, wo Jesus sich zeigt, wer er wirklich ist. Und wir helfen dir gerne dabei, Fragen zu klären und zu beantworten. Und wenn du an Jesus glaubst, dann bete dafür, dass er immer wieder blinde Flecken aufdeckt, vielleicht durch andere Menschen, vielleicht durch das Lesen seines Wortes. Und dass die kleiner werden, die blinden Flecken, und unser Glaube nicht verschwommen bleibt, sondern immer klarer wird. Und wir weitere Schritte gehen können. Und dass wir uns dazu bekennen. Zu dem bekennen, was wir verstanden haben. Wir müssen nicht alles wissen und jede Frage erklären können oder beantworten können. Wie die Jünger sagen, Jesus, was wir bis jetzt verstanden haben, sagen wir, du bist der Messias. Lass uns für Gelegenheiten beten, für anderen Augenöffner auf Jesus hin zu sein. Wir wünschen uns doch, als Kirche sehe, dass Menschen Jesus begegnen, dass Menschen Jesus entdecken und erfahren, er, wie die Kinder gesungen haben, dass das Wort Licht ist auf dem Weg und das Dunkle verschwinden muss und er es hell macht im Leben. Dass andere Menschen bei Jesus auf den Geschmack kommen, den Durchblick gewinnen, klar sehen und anfangen zu glauben, er ist auch mein Retter. Lass uns dafür beten und dafür werben und demütig sein und nicht sagen, also ich habe den Durchblick und du solltest ihn noch haben. Sondern zu sagen, Jesus hat sich mir gezeigt und das hat sich in meinem Leben verändert. Und darum glaube ich ihm, auch wenn ich nicht alles einordnen kann in meinem Leben, aber er ist meine Hoffnung. Ich möchte, dass er sich in meinem Leben noch klarer zeigt, mir das Herz immer weiter aufmacht für ihn, sich mehr zeigt in meinem Leben und andere Menschen auch ihn durch mich sehen können. Weil er der Augenöffner schlechthin ist, auch für mich geworden ist und das für ganz viele andere noch sein will. Lass uns beten dafür. Ja, wir danken dir für diesen Bericht, dass wir das lesen können, was du damals getan hast. Du bist wahrer Gott und wahrer Mensch, dem nichts unmöglich ist. Du hast diesem Mann, der in einer hoffnungslosen Situation war, neue Hoffnung geschenkt. Du hast deinen Jüngern gezeigt, dass auch für sie Hoffnung ist, dass ihr Glaube wachsen kann, stärker werden kann, sie klarer sehen können. Hilf auch uns gegenseitig zu helfen, dass wir dich immer klarer sehen. dich anbeten, dich ehren. Und in manchen Bereichen unseres Lebens, wo wir den Durchblick nicht haben, doch die Hoffnung da hineinscheinen lassen, dass du den Durchblick hast, dass du einen Weg hast, dass deine Liebe gilt und deine Größe und deine Macht, der keine Schranken gesetzt sind. Wir bitten sehr für unsere Stadt, Herr, und für Menschen, die hier leben und die scheinbar überhaupt nichts nötig haben als das, was sie schon haben und sich selber leisten können. Wir bitten dich um eine Sehnsucht nach dir. Und dass Menschen in dieser Stadt hier, die an dich glauben, nicht so auftreten, als wären sie was Besseres, sondern so, dass sie den Besten gefunden haben, der allen was zu bieten hat. Echtes Leben, Hoffnung, Vergebung, Sinn für immer. Danke, Herr. Amen.